Hallo liebe Breaking Bad-Freunde, willkommen zurück. Mit einer Woche Verspätung starten wir wieder in unseren normalen Podcast-Turnus und wir sind zurück mit ein paar Lieblingsthemen von uns. Karim redet darüber, ob Computerspiele die besseren Chirurgen sind und ich erzähle euch ein paar Fun Facts zu Eichhörnchen. Ganz viel Spaß. Hallo Karim, willkommen zurück.
Hallo Jana, ich habe es vermisst. Schön wieder da zu sein. Coole letzte Folge, war sehr interessant.
Dankeschön, es hat auch Spaß gemacht. Geht's euch gut mit eurem Babyglück?
Wir hatten da gerade im Vorgespräch schon darüber geredet, dass wir beide gerade nachts viel aufstehen, also sowohl du als auch ich. Und ich bin heute irgendwie seit 4 Uhr wach, deshalb bin ich ein bisschen fritte. Also wenn ich heute Quatsch erzählen sollte, dann
dann lassen wir das genau so stehen.
Genau, dann sagen wir es niemandem. Nein, also es ist alles gut. Der Monat Auszeit in Anführungszeichen war sehr sinnvoll, weil man sich irgendwie erstmal aneinander gewöhnen muss und man muss erstmal so Rhythmen entwickeln und Routinen etablieren und diesen ganzen Kram. Und das läuft jetzt einigermaßen. Jetzt arbeite ich wieder und freue mich auch wieder hier Quatsch erzählen zu können.
Sehr cool.
Ja. So, aber bei dir hat sich auch einiges getan, habe ich gesehen.
Ja. I'm back in the Hörnchen Game.
Also Zwischenstand war, dass das Primärhörnchen, das erste, hattest du ausgewildert, oder?
Das Erstgeborene, ja.
Das Erstgeborene Hörnchen, genau. Und jetzt bist du auf den Geschmack gekommen, oder wie?
Ach ja, ich dachte, ich habe ja gerade ein bisschen Zeit und dann mache ich das einfach. Also ich kann mir jetzt in meinen Lebenslauf schreiben, dass ich Erstauffangstelle für den Eichhörnchen-Notruf bin.
Nice.
Ich habe schon überlegt, ob ich mir Visitenkarten drucken lasse. Weil ich finde es schon ganz okay.
Life goal achieved.
Ja. Es nimmt dann so Auswüchse an, dass man sonntagabends mit dem Rad in die Notfallapotheke fährt, um irgendwelche Medikamente für Babyhörnchen einzusammeln. Aber es ist okay. Ich glaube, man kann seine Zeit schlechter verbringen.
Und du hast jetzt zwei gerade bei dir. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Ich habe einen größeren, der wohnt jetzt in der Voliere gerade, bis er ausgewildert werden kann. Und wenn es hier zwischendurch knistert und kruschelt, dann ist er aufgestanden, obwohl ich ihn gerade so mit Milch vollgestopft habe, dass er jetzt eigentlich pennen gehen kann. Und dann haben wir noch so einen kleinen Winzling, der noch nicht mal die Augen offen hat. Der sollte sich ruhig verhalten wahrscheinlich.
Wie alt ist der dann?
So der ungefähr? Ist jetzt 4 Wochen alt.
Ach, so lange haben wir die Augen geschlossen?
Ja.
Abgefahren. Ja. Okay, wir hatten ja so ein bisschen im Vorgespräch geklärt, dass heute so zum Einstieg eine etwas softe Folge wird, etwas softe Themen, die aber nicht weniger spannend sind, hoffentlich.
Ja, okay. Andersrum, du hast angefangen anzuteasern. Du hast mehrfach betont, was für ein cooles Paper du rausgesucht hast für heute. Und dann dachte ich, naja gut, dann fange ich die Konkurrenz hier gar nicht an.
Ich hätte, also das stimmt, ich stehe zu allem, was ich da geschrieben habe, aber das ist für eine bestimmte Zielgruppe, glaube ich, sehr, sehr interessant, diese Sammlung an Papern, weil ich zu der Generation gehöre, wie viele andere in meinem Alter auch, die Computerspiele gespielt haben, aber so ein bisschen immer die Außenseiter damit waren, weil wir das zu einer Zeit angefangen haben, als noch nicht jeder Computerspiele gespielt hat und jeder irgendwie ein Handy hatte, auf dem er irgendwas zockt. Yeah. Deshalb, ihr habt letztes Mal in der Folge ohne mich darüber gesprochen, dass wenn ich voll der Elite-Computer-Gamer bin, dass das meine Fähigkeiten in manchen medizinischen Bereichen verbessert. Und da dachte ich, das habe ich auch schon mal gehört. Schaue ich doch mal, was die Studienlage dazu sagt und habe mir das mal angeguckt und es gibt erstaunlich viel dazu. Ja. Mega. Und es gibt sogar ein sehr spannendes Review dazu, das wir in den Shownotes bestimmt auch verlinken. Natürlich. Und ich habe mir mal, also ich würde gerne mal einen Überblick geben, was da eigentlich so getestet wurde und was einem Computerspielen wirklich bringt.
Ja, yeah, voll gern.
Sollen wir damit mal starten?
Ja, yeah, leg los.
Also, ich kannte diese ganze Story aus der Endoskopie an der Uni Gießen. Weil mir da wurde mir nämlich gesagt, ja hier, Endoskopie ist ja im Endeffekt ein Computerspiel. Mhm. Also weil du bewegst irgendwelche Sachen und dann guckst du auf den Bildschirm und es geht halt darum, dass du deine Hände bewegst und woanders hinguckst als da, wo deine Hände sind und auf dem Bildschirm und das halt abgleichen kannst. Also so ein bisschen Hand-Auge-Koordination in speziell. Mhm. Und es gibt da Untersuchungen, die sich angeguckt haben, man merkt echt, dass ich hart gebrainlagged bin, sorry. Also, es wurde untersucht und Videospielerfahrung sorgt tatsächlich dafür, dass in diesem Fall, in dieser einen Untersuchung, eine Magen-Darm-Spiegelung besser und schneller durchgeführt wurde. Das heißt, wenn ich vorher schon viel Computer gespielt habe, dann war ich da besser und schneller. Okay. Das bedeutet konkret, das ist bei der Magen-Darm-Spiegelung ganz cool, weil man das da sehr gut messen kann. Man schaut sich nämlich an, wie viel individuelle Schleimhaut gesehen wurde. Weil es geht ja darum, dass man bei einer Magen-Darm-Spiegelung möglichst viel von der... Genau. Und ich kann ja nur beurteilen, was ich sehe und dafür muss ich mich halt umgucken können und das ist nicht so trivial, wer das schon mal gemacht hat. Mhm. Es gibt da auch so ein paar schwierig zu erreichende Stellen. Zum Beispiel muss man sich, wenn man im Dünndarm ist, umdrehen, um die Kadia von unten zu betrachten. Ja. Und dieses Manöver ist nicht so einfach. Und dann geht es zu...
für alle.
Ja, richtig, genau. Du. Mhm. Nee, gut, du normalerweise ist das mein Part immer.
Richtig.
alles ändert sich. Wichtig dabei ist auch, wie lange diese Prozedur dauert. Weil natürlich die Patienten in Narkose liegen und das möchte man natürlich so kurz wie möglich halten. Und tatsächlich zeigte sich, das war jetzt Humanmedizin, dass diese Prozedur bei Personen mit Videospielerfahrung im Schnitt 1,5 Minuten weniger gedauert hat. Was schon mal ganz cool ist.
Ja. Frage.
So. Ja.
Was, ab wann darf ich behaupten, ich habe Videospielerfahrung? Mhm.
Exakt, genau. Das ist eine der Limitationen dieser frühen Studien. Und zwar haben die gefragt, haben sie viel Videospielerfahrung, wenig oder gar keine. Der ist natürlich hardcore subjektiv und bedeutet einfach gar nichts. Das ist die eine Limitation. Die andere ist, dass hauptsächlich Männer untersucht wurden in diesen frühen Studien, weil vermutlich die Probanden, die auf sowas Bock hatten, eher zockende Männer waren. Wir sprechen hier Anfang der 2000er. Mhm. Und die dritte Limitation ist so ein bisschen abstrakter, weil natürlich nicht unterschieden wurde, ob nicht ich als neugeborenes Kind eh schon eine Begabung für dreidimensionales Denken und Agieren habe, deshalb Computerspiele und deshalb dann später auch besser bin in der Endoskopie. Mhm. Oder ob tatsächlich das Computerspielen mich besser macht in der Endoskopie.
Ja, wo ist die Henne, wo ist das Ei?
Genau, richtig. So, diese Limitationen waren aber auch den Forschenden klar. Deshalb wurden bessere Experimente durchgeführt. Zum Beispiel, was ich mega cool finde, es gibt eine Untersuchung, da wurden Medizinstudentinnen und Medizinstudenten ohne Computerspielerfahrung, was man ja tatsächlich, das kann man ja gut angeben. Oh, ich habe noch nie Computer gespielt oder extrem wenig. Die wurden in ein Bootcamp gesteckt und haben 10 Tage lang, 3 Stunden täglich, kompetitiv gezockt. Und zwar einmal Medal of Honor. Das ist so ein Oldschool Anfang 2000er 3D-Shooter. Mhm. Einmal Tetris. Das kennt ja jeder, dieses 2D-Puzzlespiel.
Ja, das sagt sogar mir was.
Ne? Und Rise of Nations. Also ein 2D-Strategiespiel. Und tatsächlich, alle drei Gruppen verbesserten ihre Endoskopie-Performance nach diesem Bootcamp. Magst du raten, welche Gruppe sich am stärksten verbessert hat?
Du meinst jetzt so von den äußeren Faktoren, also junge Frauen, alte Männer oder?
Ah, nee, Entschuldigung, welches Spiel man spielen musste, um sich am besten zu verbessern?
Der Shooter?
Mhm. Ja. Vermutlich ist die Hypothese in diesem Paper, weil es eine 3D-Umgebung ist und die anderen Spiele 2D sind. Ich glaube, dass, das ist jetzt meine Theorie, da komme ich nochmal ganz zum Schluss zu, dass Medal of Honor das einzige Spiel ist, das ich im Multiplayer nicht nur kompetitiv gegen andere, sondern auch kooperativ mit anderen gegen andere spielen kann, also Team gegen Team. Mhm. Und dieses Team gegen Team ist nochmal wichtig, komme ich gleich zu, warum. Also, alle verbessern ihre Endoskopie-Performance, aber die 3D-Shooter-Freunde am meisten. Interessant ist, dass aufgrund dieser Studien man sich nicht nur Endoskopie angeguckt hat, sondern auch Chirurgie allgemein. Zum Beispiel gibt es eine sehr interessante Untersuchung über laparoskopische Operationen. Mhm. Und das haben wir in der Tiermedizin auch relativ viel mittlerweile. Und die hier wurde wieder nach Computerspielerfahrung unterschieden, allerdings diesmal genauer. Das heißt, die Probanden haben genauer angegeben, was sie wann gespielt haben, wie lange. Und die mit der meisten Computerspielerfahrung, die in dem obersten Perzentil, schnitten deutlich besser ab als der Rest. Und zwar absurd viel besser. Mhm. 47% weniger Fehler, 39% schneller und da gab es so ein Expertengremium, die haben so einen Gesamtscore vergeben, haben die 41% besser abgeschnitten.
War das verblindet mit diesen Experten?
Das weiß ich nicht.
Ja. Und noch eine Frage, wie viele Probanden waren das? Weil das sind absurd hohe Prozentzahlen.
Mhm, I know, ja. Ich habe es mir leider nicht notiert und ich habe die Studie jetzt nicht offen. Okay. Kann ich nochmal erzählen,
ja, ich weiß es nicht genau. Du hast es ja hochgeladen, ich schaue es mir gleich nochmal an.
Ja, cool. Ja, das sind absurd hohe Prozentzahlen, gerade dieses 47% weniger Fehler. Es zeigt aber, denke ich, eine Tendenz. Und interessant ist, dass dann alle, die mitgemacht haben, 4 Wochen intensives Training in laparoskopischen OPs bekommen haben und danach die Gamer immer noch besser abgeschnitten haben.
Mhm, ja.
So. Ganz am Ende.
Kann man sich vorstellen, so wenn das so in Fleisch und Blut übergegangen ist.
Mhm. Ja, schon. Ich finde es ganz interessant, dass dieses Review halt das so sehr im Endeffekt betont, wie positiv der Einfluss von Gaming auf Chirurgie und Endoskopieleistungen ist. Dann schreiben sie aber am Ende, ich übersetze das mal so on the fly, dass es wichtig ist festzuhalten, dass Manual Surgical Technique nur eine der Kompetenzen ist, die man braucht, um ein guter Chirurg zu werden. Und dass das klinische Ergebnis außerdem stark beeinflusst ist von der Kommunikation mit anderen Personen und gutem Urteilsvermögen. Und das bringt mich wieder zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe mit dem 3D-Shooter, den ich im Team gegen andere spiele, weil ich da natürlich... Da muss ich sehr, sehr gut kommunizieren, wenn es um irgendwie Split-Second-Entscheidungen geht. Und ich muss halt auch dieses Good Judgment, diese gute Urteilsfähigkeit haben, die hier ansprechen, um da irgendwas reißen zu können.
Ja. Ich hatte also noch nie so viel Motivation, Computer zu spielen wie jetzt.
wir hatten das ja schon mal so angerissen, aber du hast gar keine Computerspielerfahrung, oder?
0, gar nicht.
0, gar nicht. Wie kann das sein, dass dein Bruder ein Zocker ist und du gar nicht?
Was soll ich dir jetzt darauf antworten? Zu viel Zeit im Stall verbracht oder so.
Ah, okay. Verstehe. Okay. Ich finde es ganz cool und was ich gerne mal hätte, ist, dass irgendjemand in ein Bewerbungsgespräch geht und sagt, hey, guck mal hier, mein CSGO-Rank ist irgendwie so und so. Oder ich bin ein harter StarCraft-Pro.
Hey, vielleicht etabliert sich das noch, so wie sich die Instagram-Follower-Zahl jetzt so als Währung etabliert, könnte es ja auch sein, dass die Computerspiel-Skills irgendwann so ein Qualitätskriterium werden.
Es gibt so dieses Ding, das in ich weiß nicht, ob das tatsächlich so stimmt, aber das in Korea ist E-Sport einfach schon sehr viel länger als hier bei uns im Westen national angesehen und halt einen breiten Sport, den man sich auch im Fernsehen angucken, der halt Stadien füllt. Und die üblen StarCraft-Pros, weil StarCraft so das Spiel lange Zeit dort drüben war, es wurde immer gesagt, dass wenn die halt mit 26 in Rente gehen, weil ihre Reflexe nicht mehr so krass sind, dass die dann halt Beratungspositionen für irgendwelche großen Konzerne einnehmen.
Das ist ja früher als im normalen Leistungssport.
Hängt vom Leistungssport ab. Also so in ganz vielen Sportarten erreichst du ja 26 noch nicht mal. Ich meine, guck dir die NFL an. So, da, wenn du da irgendwie mit 19, 20 einsteigst, dann bist du halt im Schnitt nach 3 Saisonen raus. Dann bist du, ne, dann bist du 23, das war's.
Krass.
Ja. Deshalb finde ich es 26 noch ganz gut. Es gibt natürlich auch ältere Spieler, aber das ist mal das, was ich gehört habe, was so der Schnitt ist, wo die StarCraft-Spieler ausschalten. Wobei StarCraft jetzt halt auch ein Spiel ist, das extrem viel Multitasking und krasse Reflexe erfordert.
Okay, also jetzt fühle ich mich alt und unterqualifiziert.
Tun wir das nicht alle ständig.
Ja, gut, also. Okay, ich vielleicht muss ich doch mal ein bisschen mehr Zeit bei meinem Bruder vorm Rechner verbringen.
Mein Aufruf an alle Teammedizinstudenten und Studenten, die Zocker sind, lasst das einfach mal fallen, wenn ihr irgendwie demnächst an der Uni seid und bei einer Endoskopie daneben steht oder bei einer laparoskopischen irgendwie Behandlung. Sagt einfach mal hier, lass mich mal ran, ich kann das wahrscheinlich. Und berichtet dann bitte, was passiert ist. So, und jetzt höre ich auf, rumzustammeln. Ich kann heute nicht reden. Und jetzt würde ich gerne hören, was du uns Spannendes erzählst.
Ja, ich mache jetzt auch so ein Wohlfühlthema. Wenn du dein Nerd-Stuff auspackst, dann mache ich jetzt... Ich habe hier auch mein Lieblingsthema gerade. Das müsste ich leider gerade jeder anhören. Aber da das ja eben im Studium nicht so vorkommt, kann man das ja hier an der Stelle mal nachholen. Und dann ergänzen wir quasi so den Lernstoff von unserer Seite, ne? Natürlich geht's um Eichhörnchen.
Nein, wer hätte das
was
gedacht?
Was sonst? Ja, also ich finde es einfach unglaublich, was ich gerade auch alles so vieles nebenher lerne mit diesem ganzen Kram, mit dem ich mich hier zwangsläufig jetzt befassen muss. Und ich habe so ein schönes Buch geschenkt bekommen zum Geburtstag und deswegen habe ich das mal kurz so durchgeblättert und so ein paar Fakten rausgesucht, die irgendwie ganz interessant für mich waren und die wahrscheinlich nicht jeder sofort auf dem Schirm hat. Und insgesamt sind Eichhörnchen natürlich, also wer mag sie nicht, oder?
Jeder liebt Eichhörnchen.
Jeder liebt Eichhörnchen. Und vor allen Dingen, Karim, ich musste, also Lifehack, wenn du irgendwann eine Ausrede brauchst, wenn Ella nicht mehr so zieht, wenn das dann nicht mehr reicht, dann sag einfach, du, ich habe ein Baby-Eichhörnchen zu Hause. Die Leute verzeihen dir alles. Du kannst zu spät kommen, du kannst früher gehen, du kannst Milchflecken überall haben. Scheißegal. Ich habe ein Baby-Eichhörnchen. Das ja.
Funktioniert. Da wollen wahrscheinlich auch alle Fotos sehen, oder?
Ja, klar. Fotos sehen und streicheln kommen.
Ja.
Ja, aber das ist ja kein Problem. Also Eichhörnchen. Eichhörnchen sind ganz schön weit verbreitet. Die gibt's wirklich überall, außer in der Antarktis. Natürlich verschiedene Arten, nicht überall unsere schönen, hübschen roten, sondern auch irgendwie schwarze und graue Hörnchen. Und die sind tatsächlich auch ziemlich invasiv. Aber so in ihren verschiedenen Arten haben sie sich ganz gut verbreitet, so über den Globus. Und die meisten sind vorwiegend Pflanzenfresser, wobei es schon einige Arten gibt, die auch alles fressen und auch so die viele einzelne Eichhörnchen schon auch Fleisch aufnehmen, wenn sie es finden.
Auch unsere Roten?
Ja, auch unsere Roten. Krass. Ich habe Geschichten gehört, dass Leute irgendwelche luftgetrockneten Schinken in den Baum hängen, weil sie so gerne Eichhörnchen beobachten und die dann da voll drauf abfahren. Ja. Und so Hardcore-Vogelliebhaber finden Eichhörnchen auch mitunter gar nicht so geil, weil die dann doch schon mal Vogelnester ausräumen.
Krass.
Ja, genau, das traut man ihnen von außen nicht so zu. Aber ansonsten, jetzt natürlich auch in dem Alter, wo sie bei mir landen gerade, sind die noch sehr, sehr zahm und sehr gemäßigt, was ihre Ernährung angeht. Vorwiegend sind es natürlich Nagetiere, das heißt, die haben diese prominenten Schneidezähne unten und oben, so zwei ganz spitze Zähnchen, mit denen sich gut Nüsse knacken lassen und irgendwelche harten Samenschalen öffnen lassen. Und damit die sich nicht so arg abnutzen, wachsen die tatsächlich über mehrere Millimeter pro Woche.
Ach, krass.
Und bleiben auch immer scharf. Also das, ich weiß
wie
nicht.
Wie ein Hai eigentlich.
Ja, genau. Das ist einfach, dementsprechend sind natürlich Zahnfehlstellungen für wildlebende Eichhörnchen irgendwie mitunter ein Todesurteil, ne? Wenn die nicht genau aufeinander landen, die Zähne, und sich deswegen nicht gut abnutzen, dann wachsen die einfach immer weiter, bis sie in den Kiefer einspießen und oder die Tiere nicht mehr fressen können. Die haben keine Eckzähne, ne, sondern dieses Diastema, diese Zahnlücke, wie man das von Nagern so kennt. Und dann haben sie noch so ein paar vereinzelte Prämolare und Molare, also Backenzähne. Die allermeisten davon sind keine Milchzähne. Also die haben wirklich nur so einzelne Prämolare, die ausfallen. Und ansonsten sind das alles bleibende Zähnchen. Was ansonsten die Anatomie angeht, was ich ganz interessant fand, war, also wir kennen das ja von vielen Säugetierarten, dass die einen Penisknochen haben oder haben können. Eichhörnchen haben zusätzlich bei den Weibchen einen Klitorisknochen. Ist dir das schon mal untergekommen? Aha. Das war mir neu.
Ja. Ach, krass.
Genau. Und was ich noch ganz spannend fand, war, man hat sich natürlich, dieser Schwanz ist natürlich prominent, und natürlich wurden sich verschiedenste Gedanken gemacht, wofür denn dieser Schwanz bei den Eichhörnchen gut ist. Nein, er hat keine Fallschirmwirkung. Die können den nicht über sich spannen und damit ein bisschen schweben. Es gibt Gleithörnchen, aber die haben dann so Flughäute, das hat mit dem Schwanz nicht so viel zu tun, außer bei der Steuerung, ne, für die Balance und ein bisschen für die Flugrichtung im Sprung ist er natürlich schon zu gebrauchen. Aber es ist auch nicht so, dass sie sich jetzt wie ein Affe damit irgendwie von Ästen runterhängen lassen könnten oder so. Aber was sie damit tun, ist, ihre Wärme zu regulieren. Und zwar ist da so ein Gefäßnetz drin mit einem Gegenstromprinzip. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie wir das von der Niere kennen. Und darüber können die ihre Wärmeabgabe regulieren. Das heißt, wenn ihnen warm ist, wird darüber viel Wärme abgegeben. Und bei Kälte wird das quasi verringert, sodass nicht so viel Wärme verloren geht. Dann fällt auf, dass sie in ihrer Fellzeichnung von oben dunkel sind und von unten hell, ne? Die haben ja, fast alle Hörnchen haben diesen cremeweißen Bauch und dann so entweder rotes oder dunkelbraunes oder auch schwarzes Fell am Rest vom Körper. Und das ist so ein typisches, so eine typische Beutetierzeichnung, die sich in Baumkronen aufhalten, dass die von unten hell sind. Wenn man von unten raufschaut, sieht man sie nicht, weil man gegen den hellen Himmel guckt. Und von oben auf die Baumkrone sieht man sie nicht, weil sie von oben dunkel sind. Genau. Dieses Fell wird zweimal im Jahr gewechselt nach einer festen Reihenfolge und dann haben die Hörnchen eben Sommer- und Winterfell. Und was ich dann noch ganz interessant fand, ist, dass die Vibrissen auch an den Pfoten haben. Also Vibrissen sind diese Tasthaare, ne, die man so von Katzen auch typischerweise kennt. Und das haben die eben auch an den Gliedmaßen, um sich damit zu orientieren und noch mehr Informationen aufzunehmen. Eichhörnchen sehen dichromatisch, das heißt, sie sind rot-grün-blind. Ich frage mich ja immer, wer sich die Mühe macht, sowas zu erforschen. Aber für mich natürlich sehr spannend. Und wie sich viele wahrscheinlich denken können, machen sie keinen Winterschlaf. Also die sind, ne, man kennt das ja, dieses, dass sie ihre Nahrung verstecken über den Herbst und damit sie dann versorgt sind über den Winter. Die sind eigentlich das ganze Jahr aktiv.
Darf ich dazu direkt eine Frage stellen?
Natürlich.
Stimmt das Gerücht, dass diese grauen amerikanischen Eichhörnchen höhere Prozentzahl ihrer versteckten Beute finden als unsere roten?
Das kann ich so nicht direkt beantworten. Was auf jeden Fall stimmt, ist, dass die ein bisschen unspezifischer in ihrem Nahrungsspektrum sind. Das heißt, also rote Hörnchen brauchen eine diversere Ernährung als diese grauen Hörnchen. Und die sind darüber halt so deutlich kompetitiver. Es kann schon sein, dass sie auch deswegen noch einen Vorteil haben, weil sie irgendwie sich ihre Verstecke besser merken können. Dazu habe ich jetzt konkret nichts gelesen. Aber insgesamt, ja, ist es schon so. Das ist eine invasive Art und die sind eine deutliche Konkurrenz zu unseren roten Eichhörnchen und setzen sich mitunter auch mehr durch. Die sind auch ein bisschen größer und schwerer natürlich. Eichhörnchen haben ziemlich große Reviere und obwohl die nicht so richtig arg territorial sind und so irgendwie Grenzkämpfe führen, kommt es schon vor, dass Männchen sich bekämpfen und dann irgendwie mal ein Schwanzteil verloren geht oder so. Aber in der Regel wird das alles eher durch agonistisches Verhalten verteidigt, also dass sie sich halt ein bisschen anpöbeln und dann ist gut. Ja, so arge Kämpfe gibt's eher selten, aber schon auch. Was es aber gibt, sind so Jagden, dass Eichhörnchen sich gegenseitig über die Wipfel an dem Stamm herumjagen. Das ist natürlich zum einen Spielverhalten, das ist aber auch Paarungsverhalten. Und zwar kann das sein, dass wenn Männchen in den Östrus kommen, das ist ganz spannend, die kommen nur in den Östrus, wenn die ein Mindestgewicht haben und wenn die ein sicheres Revier haben. Das heißt, es ist da ganz gut gesteuert. Nur wenn die Ressourcen irgendwie gedeckt sind, dann kann überhaupt an Fortpflanzung gedacht werden.
Ach,
und dann kann es vorkommen, dass sich solche Jagden mit mehreren Männchen auch ergeben, was aber so ein bisschen spielerisch gestaltet wird und wo sich halt so ein bisschen über mehrere Stunden herausstellen soll, welches Männchen denn das fitteste ist, beziehungsweise welche Strategie, da gibt's dann so entweder Beschützerstrategien vom Weibchen oder Verfolgungsstrategien und dann gibt's tatsächlich Menschen, die sich damit beschäftigen, welche dieser Eichhörnchen-Männchen-Paarungsstrategien die erfolgreichere ist.
Mhm.
Spoiler Alert, die Beschützungsstrategie. Genau, und dann jagen die sich eben durch die Wipfel über Stunden, bis dann das Weibchen sagt, ja gut, okay, du bist jetzt mein Auserwählter. Und das Ganze machen junge Eichkatzen, man sagt Eichkatzen und Eichkater. Machen junge Eichkatzen so einmal im Jahr und ältere, fittere auch zweimal. Also die können bis zu 2 Würfe schaffen. Insgesamt sind die so mit 9 bis 11 Monaten geschlechtsreif. Und haben dann eine Tragzeit von so 36 bis 42 Tagen, wenn denn diese ganze Paarung geklappt hat. Die werfen mehrere Junge, so zwischen 1 und 7, meistens um die 4. Und die Jungen sind ganz klassische Nesthocker. Die kommen auf die Welt und können einfach gar nichts. Die sind blind, die sind taub, die haben kein Fell und ja, die liegen einfach erstmal rum. Und haben auch, sind auch ganz winzig, ne? Die haben so 15, 20 Gramm vielleicht, wenn die auf die Welt kommen. Und es dauert, wie wir eben schon gehört haben, echt lange, bis die ein bisschen selbstständiger werden. Also so nach den ersten 2 Wochen geben die dann schon auch Laute von sich und werden ein bisschen agiler und haben dann auch Fell. Und aber erst nach der 4. bis 5. Woche fangen die an, mal die Augen und Ohren zu öffnen und sich ein bisschen mehr in ihrer Umwelt zu orientieren und zu bewegen.
Warte, auch die Ohren?
Die Ohren sind auch geschlossen. Bei dem Kleinen, den ich habe, da gehen jetzt gerade in den so den letzten 2 Tagen so langsam die Ohren auf. Also fangen an. Vorher sind die halt so eingeknautscht und ganz am Kopf anliegend. Und jetzt fangen die an, also die Ohrmuscheln, sich so aufzustellen und so, sich so diese äußeren Gehörgänge halt so ein bisschen aufzuwinden. Die hören bestimmt ein bisschen was vorher schon, könnte ich mir vorstellen. Aber ja. So komplett kommt dann erst noch mit der Zeit. Insgesamt bleiben die so 10, 11, 12 Wochen bei der Mutter und werden auch ziemlich lange noch gesäugt. Also die brauchen wirklich eine ganze Weile, bis sie so ihre Sozial- und Ernährungsverhalten gelernt haben und bis sie sich dann langsam anfangen, selbstständig zu machen. Also dafür, dass es so kleine Multiparitäre sind, wenn man sich überlegt, bei anderen Nagern wie Mäusen und Kaninchen ist das ja zack, 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 zack. Dafür sind die Eichhörnchen schon eher von der bisschen langsameren Sorte. Und die Mütter kümmern sich alleine um den Wurf. Da gibt's keine, also die sind auch nicht in Paaren lebend oder so. Das ist nur ein schnelles Vergnügen, die Paarung, und dann ziehen die Männchen weiter. Und Mütter tragen ihre Junge mitunter auch so ein bisschen ähnlich, wie man das von Katzen kennt, in so einer Genickstarre durch die Gegend. Also die rollen sich so, die hängen dann nicht vorne dran, wie Katzenbabys von der Mutter, die dann so den Kopf, wo die Mutter den Kopf so in den Nacken legt, sondern die rollen sich irgendwie so horizontal ein, sodass sie wie so eine kleine Schnecke vor sich hertragen. Sieht ganz lustig aus, muss man mal in YouTube eingeben. Und damit können die eben auch schnell von Kobel zu Kobel transportieren. Naja, noch ein Fachbegriff. Ein Eichhörnchen zu Hause nennt man Kobel. Mhm. So ein Nest, was die in Astlöchern oder Astgabeln bauen. Davon unterhalten die sich in der Regel mehrere und transportieren, wenn Gefahr droht oder wenn das Nest entdeckt wurde, eben auch ihre Jungen weiter. Kann aber auch passieren, wenn die Nahrungslage schlecht ist und die Versorgung oder das Muttertier nicht kräftig genug ist, dass es den Wurf einfach aufgibt und dann weiterzieht und genau die Jungen ihrem Schicksal überlässt. Aber ansonsten betreiben die schon eine starke Brutpflege und bauen eben über mehrere Tage, also ein so ein Kobel dauert mehrere Tage, bis er gebaut ist, und sie bauen mehrere davon. Und es ist auch unterschiedlich, wie sie die bauen. Also die Winterkobel sind ein bisschen dichter und anders gebaut als die Sommerkobel und der Aufzuchtskobel nochmal ein bisschen anders. Auch da wieder schöner Lebensinhalt, sich damit zu beschäftigen.
Kobelstrukturexperte.
Richtig. Genau, und wenn die Jungen dann so einigermaßen selbstständig geworden sind, dann müssen sie, das haben wir hier ja schon öfter gehabt, das Thema lernen, Nüsse zu knacken. Das ist nichts, was angeboren ist. Was angeboren ist, ist dieses Interesse dafür und so diese Affinität für Nüsse, und die fangen auch intuitiv an, die so zu drehen in den Pfötchen, und dann ist es aber wirklich ein Lernprozess zu lernen, wie man die Zähnchen ansetzt und wo die Schale ihre Schwachstellen hat, bis sie so eine Nuss überhaupt aufkriegen. Das dauert schon auch eine Weile. In der Wildnis werden Eichhörnchen so nur 3 bis vielleicht 5 Jahre alt. In Gefangenschaft können die auch bis 10 Jahre alt werden. Aber draußen lauern einfach zu viele Gefahren, und es gibt so Statistiken, die sagen, dass nur so 15% der Tiere überhaupt das erste Jahr überleben.
Ach, krass.
Das hat damit zu tun, dass eben die Lebensumstände insgesamt schwierig sind, was Nahrungsressourcen angeht und aber auch was natürliche Feinde angeht. Also früher und heute auch teilweise noch wurden Eichhörnchen mitunter auch bejagt für das Fell oder auch für das Fleisch. Und jetzt sind natürlich mehr so die Raubtiere die vordergründigen Gefahren, und das sind hauptsächlich Marder, Greifvögel wie Habichte oder auch mal ein Fuchs oder eine Wildkatze. Das heißt, die haben schon also die wenigsten Jungtiere schaffen es ins fortpflanzungsfähige Alter. Leider. So, und weil das so ist, weil so viele Jungtiere irgendwie mitunter mal irgendwie aus dem Kobel fallen oder von einer Katze angegriffen werden oder so, hatte ich ja schon mal erzählt, gibt's in Deutschland diesen Eichhörnchen-Notruf, wenn man sowas findet, aufliest. Natürlich vorwiegend im Frühjahr und im Sommer sind die meisten Jungtiere vorhanden. Dann kann man den Eichhörnchen-Notruf anrufen und dann vermitteln die einen weiter zu einer Pflegestelle, wo man dann das Hörnchen abgeben kann, wo es eben gepflegt wird, bis es seine 12, 13 Wochen erreicht hat, hoffentlich, und dann ausgewildert werden kann wieder.
Ist das so eine bundesweite Hotline oder wie funktioniert das?
Also das funktioniert so, dass es ein Telefonteam gibt, es sind so 2 Zeiten am Tag, in denen die Rufnummer geschaltet ist, und dann sind das Freiwillige, die Anrufe entgegennehmen und dann eben über die Standortliste oder die Karte von Deutschland, wo sie ihre Pflegestellen eingetragen haben, die Finder weitervermitteln.
Okay.
Das heißt, du kannst von überall diese Nummer anrufen und die werden dich lokal weitervermitteln.
Verlinken wir wahrscheinlich, oder?
Kann ich sehr gerne machen. Und es ist auch echt, also ich bin überrascht, was die Leute alles für Eichhörnchenbabys tun. Ich hatte das eine Findelkind, das wurde irgendwie 45 Kilometer entfernt von mir gefunden und ich konnte gerade nicht weg. Und dann haben die mir das echt hergefahren.
Das ist doch cool, oder?
Auf jeden Fall, ja. So viel zu den Eichhörnchen.
Und wie lange bleiben die dann jetzt bei dir? Du meintest gerade was, 13 Wochen?
Genau, also die bleiben die ersten 6 Wochen, sind es halt wirklich kleine Flaschenkinder, die noch irgendwie in einer Box oder in einer Pappschachtel oder so eigentlich nicht viel mehr machen als schlafen zwischen den Fresszeiten, die dann so alle 3, 4 Stunden sind. Und wenn die dann die Augen geöffnet haben und ein bisschen agiler werden und ein bisschen sicherer auf ihren Pfötchen, weil vorher sind die noch, also jetzt der Kleine, der ich habe, der ist wirklich so spinnengliedrig und der bewegt sich so sehr, ich finde immer, es sieht alienmäßig aus. Also der hat so echsenhafte Bewegungen noch. Der hat noch gar nicht dieses, natürlich nicht, ist noch ganz klein, aber diese grazile und diese auch so, diese schnelle Bewegungsweise von Hörnchen, wo man manchmal denkt, die Videos wären beschleunigt. Mhm. Dabei sind die einfach so wahnsinnig fix. Und dann der bewegt sich noch so sehr, ja, ich weiß auch nicht, seltsam in seiner Welt. Wenn die das ein bisschen gelernt haben, können die eine Voliere umziehen. Also ich habe hier einfach so eine Papageienvoliere stehen und da bleiben die dann nochmal einige Wochen drin und lernen eben feste Nahrung zu sich zu nehmen und Nüsse zu knacken. Und dann geht's in die Auswilderungsvoliere, die halt draußen steht und wo eigentlich so ein bisschen das Ziel ist, dass sie vom Menschen entwöhnt werden. Das heißt, sie kriegen Futter und Wasser bereitgestellt und natürlich einen sicheren Schlafplatz, aber das sind dann keine Kuscheltiere mehr. Also wenn ich die jetzt vorher in der Kapuze rumtrage oder die auf mir auf dem Kopf rumkrabbeln, das sollten die dann wieder lassen. Das geht aber auch sehr schnell. Die Wildtierinstinkte sind dann ganz, ganz flatt wieder da.
Voll gut.
Und dann gewöhnt man die eben noch so eine Woche an diese Auswilderungsvoliere oder auch zwei. Und dann lässt man irgendwann einfach die Tür offen. Wenn sie möchten, können sie zurückkommen zum Fressen und Schlafen. Oder sie bleiben sofort weg. Ja.
Cool.
So funktioniert das.
Das heißt, wir haben heute gelernt, dass Eichhörnchen eigentlich also Eichhörnchen-Babys sind wie menschliche Babys. Und ja. Gamer sind die besseren Chirurgen. Wenn wir mal so einen Strich unter diese Folge machen.
Ja, ich finde das voll okay so.
Ja, cool.
Gutes Fazit.
Sag mir nochmal ganz kurz, Eichkatzen und Eichkater?
Ja.
Aber die Spezies heißt Eichhörnchen?
Ja.
Okay, und das heißt auch Eichhörnchen und nicht Eichhorn?
Nee.
Okay, also, weil ich habe mich immer gefragt, warum...
Ja. Die gehören zu den Hörnchen, wie es Grauhörnchen und Streifenhörnchen, Baumhörnchen, so, Flughörnchen gibt, ne? Also die, ich weiß jetzt nicht, ob es taxonomisch richtig ist, die Familie ist, sind Hörnchen. Genau, und das sind eben das, was wir haben, heißt Eichhörnchen. Diese roten Puschelohren.
Wenn du sagst, dass es die Familie der Hörnchen ist, macht das Sinn, weil ich hätte mich immer gefragt, woher dieser Diminutiv irgendwie kommt, dass das diese Verniedlichungsform so voll respektlos gegenüber diesen echt krassen Superathleten ist. So, oh, du bist ein Eichhörnchen.
Nee, das heißt tatsächlich so. Das ist nicht ein Eichhorn.
Okay, cool. Ja. Gut, spannend, wieder was gelernt. Dann haben wir es für diese Woche,
ich
oder?
Ich gehe mal Computer spielen,
ne? Ja, genau. Ich würde auch, aber ich muss arbeiten. Heute Abend vielleicht. Aber das Problem ist, das Spiel, das ich im Moment spiele, ist immer noch World of Warcraft Classic und das fördert, glaube ich, nicht so meine... Das ist ein sehr langsames Spiel. Okay, auch Tetris spielen gehen. Naja, gut. Ja. Alles klar. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
Das machen wir. Ich freue mich.
Bis dann. Kevin. Tschüss.
Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mir bleibt noch zwei kleine Infos nachzureichen. Und zwar... hatte die Studie, von der Karim gesprochen hat, 34 Teilnehmer. Und laut einer Publikation von 1997 ist es tatsächlich so, dass Grauhörnchen sich länger an ihre Verstecke erinnern als Eichhörnchen. Macht's gut!